La bête afghane. Willkommen zum Weltaufgang der Reihe an Unterhaltungen, in denen wir uns mit Menschen unterhalten, die versuchen uns allen dabei zu helfen, in eine gute Welt zu gehen und den Weltaufgang mitzubauen, mitzuermöglichen. Und ich freue mich riesig, heute hier mit Ruth sprechen zu können und starte, wie immer, mit der schwierigsten Frage aller Fragen. Ruth, wer bist du?
Ja, hallo Thomas, danke, dass ich hier sein darf. Ich bin eine Frau, schon ein bisschen älter, nämlich genau 70 Jahre alt. Ich lebe in Frankfurt in einer multikulturellen Familie, sagen wir das mal so. Meine Tochter und ihr Mann und ihre beiden Kinder, die wohnen im Nachbarhaus und das macht ziemlich viel für mein Leben aus. Ich bin Organisationspsychologin. Das heißt, das ist die Sorte von Psychologen, die keine Psychotherapie machen, sondern die sich eher mit Fragen beschäftigen, was Weiterbildung, Qualifizierung, wie kann eigentlich eine gute Kommunikation in Organisationen aussehen? Wie kann man Organisationen dabei unterstützen, dass sie ihre Ziele erreichen, so aus psychologischer Sicht? Ja, und
Und du hast bis eingestiegen mit der Beschreibung, dass ihr als Familie mit mehreren Generationen zusammen lebt. Ist das was Neues für dich oder bist du auch schon so aufgewachsen?
Nein, das ist was Neues für mich. Also wir wohnen auch in unterschiedlichen Wohnungen. Das ist nicht jetzt eine
Aber nacheinander.
So darf man sich nicht vorstellen. Ja, genau. Ja.
Aber nacheinander.
Genau.
War das Absicht oder ist es einfach passiert?
Nö, das war schon Absicht. Das war schon Absicht, ja.
Und würdest du sagen, dass das was ist, was also hinter der Absicht steckt wahrscheinlich ein Wunsch, nehme ich an. Dieser Wunsch hat ja meistens was damit zu tun, dass in der Vergangenheit oder im Hier und Jetzt eine Diskrepanz zu dem Wunsch besteht, also ein Defizit, das man ausfüllen möchte. Hast du das Gefühl, dass du dir mit diesem Setup etwas erfüllst, das du vermisst hast?
Also ich denke mal zum einen, ich war alleinerziehend und dann habe ich so Sätze gehört oder gelesen, wie man sage, in Afrika zum Aufziehen von Kindern brauche man ein ganzes Dorf. Und das fand ich total nachvollziehbar. Und dann gibt es so diese beiden Seiten. Ne? Klar kann ich kein ganzes Dorf abbilden, aber ich kann zumindest meine Tochter ein Stück weit unterstützen, wenn ich eben mehr in der Nähe bin und nicht eben mehrere Kilometer weg, weil das macht eben ganz viel Unterschied, ob du eben mal gerade um die Ecke gehen kannst, um irgendwas schnell zu erledigen oder ob jemand da, sagen wir mal, eine halbe Stunde anfahren muss oder so. Ne? Oder eben hunderte von Kilometern weit, was ja dann noch anders ist. Das ist eine andere Lebenssituation. Und ich finde das eigentlich für uns alle besser, wenn die Kinder mehr in so einer größeren Gemeinschaft aufwachsen.
Ja. Und das Vorbild hast du aus Afrika, hast du gesagt. Wie war das, als du klein warst? Hattest du ein Dorf für dich?
Nein. Nein, also ich hatte zwei Schwestern, das schon, aber ansonsten war das die übliche Kleinfamilie aus den 1960er Jahren. Mit so, wie man sich's vorstellt. Ja.
Also ohne Dorf, der Anfang der gesellschaftlichen Isolation in den 60ern, wo wir versucht haben, uns mehr als Individuum aufzustellen. Und dann hast du gemerkt, was für ein Defizit das eigentlich ist, als du deine Tochter geholfen hast zu verstehen, wie wir das hier so machen. Und hast dann beschlossen, dass es klüger ist, das als Team zu tun.
Ja,
Ja, und
genau.
das und umgekehrt tut es dir wahrscheinlich auch gut, ne? Also
Ja, klar.
das ist ja immer, na klar. Ja.
Ja.
Wie ist es dazu gekommen, dass du Psychologie, ich nehme an, du hast Psychologie studiert. Wie ist es dazu
Ja.
gekommen? Was hat dich interessiert? Was wolltest du rausfinden? Warum hast du das getan?
Also das waren zwei Fragen, die auf den ersten Blick erstmal nichts miteinander zu tun haben. Die erste Frage war, ich hatte so ein bisschen was für Psychoanalyse gelesen und ich wusste, dass die Wissenschaftler das zum Teil sehr kritisch sehen, oder sahen, Psychoanalyse. Ich meine, wir reden jetzt von den 70er Jahren, das ist ja auch noch eine andere Zeit. Und dann habe ich gedacht, das ist ja komisch. Es würde mich mal interessieren, wie die das eigentlich sehen. Wie betreiben denn Wissenschaftler jetzt aus einem empirischeren Herangehen dieses Thema? Das war so das eine, was mich einfach interessiert hat und was ich kennenlernen wollte. Und das andere, das war eine ganz andere Frage. Das war so die Frage tatsächlich, kann die Psychologie hilfreich sein zu verstehen, wie es dazu kam, dass der Nationalsozialismus entstanden ist? Dies hatte ich dann auch immer so im Hinterkopf und habe da ein bisschen drauf geachtet, was mir da weiterhelfen konnte.
Klar, das war damals noch wesentlich präsenter als jetzt. Und jetzt ist es auf eine ganz neue, gefährliche und besorgniserregende Art präsent, aber leider, ja. Was hast du denn gefunden auf diese beiden Fragen in deinem Studium? Also hat das Studium dir die Erkenntnisse gebracht, die du dir gewünscht hast, oder hat es dich da enttäuscht?
Also die erste Frage, die konnte ich mir dann beantworten. Also das, wie zu der Zeit Psychologie gedacht wurde. Und ich kam raus, als ich mein Diplom hatte, und habe mir ja gesagt, so, und was mache ich denn jetzt mit all diesen 100.000 Einzelerkenntnissen, die ich da gelernt habe? Diese vielen Theorien, die irgendwie völlig zusammenhanglos nebeneinander standen und man konnte sich was denken oder auch nicht. Was mache ich denn jetzt damit? Das war so, also die Antwort auf die Frage, wie gehen Sie es ran, ist halt, ich habe verstanden, wie man psychologische Versuche aufbaut und wie man Theorien baut und wie man wissenschaftlich arbeitet im empirischen Sinn. Das habe ich dann da gelernt, ja.
Und ich habe das Gefühl, also dass sich immer zwei Dimensionen gleichzeitig interessieren, die nicht zwingend immer in Psychologie gleichzeitig gedacht werden. Das eine ist das Kollektive und das andere ist das Individuelle, ne? Also das
Ja.
Dorf und das Individuum und wie kann es einer ganzen Population eines Landes passieren, sich selber zu hypnotisieren in etwas Unmenschliches. Ne? Und auf der anderen Seite, was ist die Rolle des Individuums dabei?
Ja.
Und hast du was für Formen von Integration dieser beiden Bausteine hast du für dich gefunden, rauskommend aus dem, was du studiert hast?
Ui, also was ich gelernt habe in der Psychologie, ist halt Sozialpsychologie. Also wie stark Gruppen wirken und wie stark auch Gruppennormen wirken, dass einem tatsächlich so das eigene Verständnis wegrutschen kann. Also jetzt auch gerade im Kontext der Wahrnehmungspsychologie, also dass du von der Gruppe dahin gebracht werden kannst, dass du deine eigenen Wahrnehmungen nicht mehr traust, ohne dass das jetzt ohne dass da jemand jetzt mit einer geladenen Waffe neben dir steht, sondern einfach nur, weil 10 Leute da sind, die was anderes behaupten, als du selber siehst. Und schon gerätst du ins Grübeln darüber, ob deine Wahrnehmung vielleicht irgendwie falsch ist oder so. Ne? Also diese Dinge habe ich mitgenommen. Ich habe halt verstanden, wie viel von dem, was uns bestimmt, was uns steuert, tatsächlich unbewusst ist. Und dass eben Gefühle tatsächlich was ganz anderes sind, als ich bis dahin gedacht habe. So, das waren jetzt nicht so ganz Antworten auf den Punkt, aber Antworten, die damit zusammenhängen. Ja. Was habe ich daraus? Ja.
Vielleicht für diejenigen, die das nicht kennen, kannst du das Experiment-Setup, das du im Kopf hast mit den 10 Leuten, die deine Meinung
Das
beeinflussen, einmal kurz beschreiben?
Asch-Experiment.
Ja.
Ja. Also da sieht man auf einer Leinwand verschiedene Balken, die haben unterschiedliche Länge. Und Menschen werden gefragt, wie lang sind die denn? Und die Psychologen, die machen ja manchmal solche Tricks in ihren Experimenten. Also die haben dann Schauspieler dabei oder Leute, die instruiert sind, und die sagen dann einfach was Falsches. Ne? Die sagen jetzt, der Balken Nummer 3 ist größer als der Balken Nummer 2. Also ich weiß es jetzt nicht mehr so genau, wie das war. Und es ist halt so, in dem Moment, wo Menschen allein sind und 10 sagen, der Balken Nummer 3 ist größer als der Balken Nummer 2, und die werden gefragt, stimmst du dem zu oder stimmst du dem nicht zu? Dann stimmen die dem zu.
Egal, ob das so ist.
Ja, und
Ne?
sie glauben aber dann später auch eher, dass der Balken wirklich länger war. Also, die werden dann hinterher nochmal gefragt, ne? Wie war das denn? Und manche sagen, ja, ich glaube, der war länger, aber ich habe es mich nicht getraut zu sagen. Aber viele glauben dann doch, dass er länger war. Und je mehr Leute in diesem Raum sind, die eben nicht instruiert sind, die also sagen, was sie sehen, umso höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute tatsächlich sagen, nö, der ist nicht länger, der ist genauso lang. Na, das ist das Experiment. Ja.
Und du hast das in Verbindung gebracht mit das eigene Denken rutscht weg.
Ja.
Ich find das Bild gut, das Wegrutschen. Das ist sehr, sehr plastisch. Entspricht, glaube ich, sehr, sehr dem, wie sich das anfühlt, wenn das passiert, ne? Also es ist eine Verschiebung der Wahrnehmung. Ich nehme an, du hast das Wort bewusst benutzt. Was verbindest du mit Wegrutschen in dem Zusammenhang?
Ja, das ist was passiert, was man selber nicht mehr steuert. Und ist einfach ein Prozess, der einem geschieht. Also das drückt sich so für mich darin aus. Also es ist nichts
Also man verliert
Gezieltes.
den Grip, man verliert die Kontrolle.
Ja. Also, man bildet sich dann ein, jetzt im Fall des Nationalsozialismus, aber kann man ja streckenweise auch wieder beobachten, dass eben bestimmte Bevölkerungsgruppen für was verantwortlich sind, für das sie überhaupt gar nicht verantwortlich sind. Oder eben auch nur, ich sage immer, die Anzahl der Idioten ist gleichmäßig gestreut. Ein paar Idioten gibt es in jeder Gruppe, das ist ganz klar. Aber jetzt in Bezug auf die jüdische Population in den 30er Jahren kann man sagen, die große, große Mehrheit war sicherlich nicht reich und feindlich gegenüber dem deutschen Vaterland, sondern ganz im Gegenteil haben viele von denen versucht, sich anzupassen und unauffällig zu leben und ja, und trotzdem hat man sie eben entsprechend gesehen, weil auf einmal die eigenen Vorstellungen sich verändert haben, ohne dass man genau hätte sagen können, woher das kommt.
Du hast eben noch einen zweiten Aspekt gesagt, nämlich dass viel mehr im Unbewussten stattfindet, als wir das normalerweise so für möglich halten. Das würde ich auch noch gerne so ein bisschen entfalten. Und zwar, ich habe da, ich beschreibe das für mich immer so, vor 4 Jahren ist meine Mutter gestorben und sie ist an Krebs gestorben und das ist ein manchmal langwieriger Prozess und wir haben viel Zeit miteinander verbracht, bevor sie gestorben ist und wir haben uns unterhalten und ich habe sie gefragt nach Einsichten, die sie so hatte in ihrem Leben. Eine Einsicht für mich ist etwas, was sich so tief verkörperlicht, dass man es nicht mehr los wird. Also wie Lesen zum Beispiel. Ne? Und sie meinte, dass sie gerade in diesem Moment eine Einsicht hätte, das war 2 Wochen bevor sie gestorben ist, nämlich, dass sie fühlt mit ihrem schwindenden Körper, wie auch ihr Geist und ihre Seele schwinden. Ich habe sie dann gefragt, okay, was ist denn die Seele? Und dann sagte sie, die Seele ist für Gefühle, was der Geist für Gedanken ist. Und das fand ich eine sehr, sehr hilfreiche, klare Definition. Und wenn ich dann da sowas wie Kahneman drüber lege und sage, keine Ahnung, 90 plus Prozent unserer Entscheidungen entstehen aus Heuristiken in System 1, die sich als Gefühle ausdrücken, dann ist viel dessen, was wir tun müssen, nicht ein Mindshift oder Mindset-Shift, sondern ein Soul-Set-Shift. Ne? Dass wir unsere Seele umdengeln müssen irgendwie, ne? An die Heuristiken kommen müssen in System 1, die uns die Welt navigieren lassen. Das fühlt sich für mich so ein bisschen an, hättest du dahin gezeigt, als du gesagt hast, viel ist im Unterbewussten.
Naja, schon in Richtung Kahnemann, das ja, aber irgendwelche Heuristiken umsteuern, das finde ich jetzt äußerst ambitioniert. Zumal Gefühle für mich ja auch im psychologischen Verständnis und hirnphysiologischen Verständnis selber nur Funktionen sind aus etwas anderem. Und insofern ist die Definition deiner Mutter, finde ich, gut nachvollziehbar in einem laienhaften Verständnis von Gefühlen und völlig okay. Aber ich glaube eben, dass darunter noch ganz viel ist.
Okay.
Ne?
Und kannst du versuchen, das zu beschreiben, auch für Laien, was darunter so sein könnte?
Also, nachdem, wie ich das jetzt verstanden habe, sind Gefühle ein körperlicher Ausdruck dafür, dass etwas nicht in der Balance ist. Das nicht in Balance sein kann etwas sehr Positives sein, dann hat man angenehme Gefühle, oder etwas Schwieriges, Gefährliches, dann hat man unangenehme Gefühle. Aber im Grunde sind Gefühle Anzeiger für das, was sich im System, Organismus gerade abspielt. Also klassisches Beispiel Hunger. Es fehlt irgendwie Energie im Körper. Dann hat man ein Hungergefühl. Na, und bei Einsamkeit hat man eben das Gefühl, es ist nicht, ich habe nicht die Nähe zu anderen Menschen, die ich brauche. Und dann hat man das Gefühl Einsamkeit.
Und
Ist das so klar geworden?
für mich ist das klar, ja. Für mich ist das klar. Und dann besteht die schwierige Aufgabe darin, diese diversen und oft auch in Widerstreit stehenden Gefühle zu integrieren in etwas Kohärentes, kohärente Aktion. Und wenn wir das jetzt von hier aus öffnen und ich jetzt ich würde behaupten, keiner hätte was dagegen, in einer Welt zu leben, in der die Balance eher in die positive Richtung geht. Und vielleicht ist es auch auf Dauer gar nicht so gut, ne? Der Matrix-Film hat uns ja auch gesagt, wir halten das gar nicht aus als Menschen, ne? Also vielleicht ist Balance selber auch ein negatives Signal. Aber wer weiß. Ne? Also lass uns mal annehmen, wir wollen die Balance immer Richtung positivem Gefühl haben. In möglichst vielen Aspekten bei allen Menschen auf diesem Planeten. Was würdest du sagen mit deiner Erfahrung und Sicht auf die Welt? Was sind so ein paar relevante Grundpfeiler, die uns erlauben, auf die Weise zu leben? Also was würdest du träumen, wenn du dir was wild wünschen dürftest, wie eine wirklich, wirklich gute Welt aussieht? Was wären so ein paar Aspekte davon?
Ich kann jetzt die Klappe nicht halten. Ich muss jetzt nochmal auf
Hau
das
rein,
Thema
hau rein, hau
Balance
rein.
zurück.
Ja.
Das Dumme ist, psychologischerseits, du eine immer positiv eingestellte Balance, an die gewöhnen wir uns. Genauso wie wir uns daran gewöhnen, dass ein Zimmer eine angenehme Temperatur hat. Lebe eine Woche in einem Raum, der eine angenehme Temperatur hat. Das fällt dir nicht mehr als positiv auf, sondern du ärgerst dich bloß noch, wenn die Temperatur nicht mehr so ist, wie du sie gerne hättest. Und das ist mit allen anderen Sachen auch so. Deswegen ist das Ziel, dass es immer in die positive Richtung geht, eigentlich nicht sinnhaltig so. Aber das Sinn, in Balance zu sein, das schon. Das heißt, dass meine Bedürfnisse erfüllt sind, soweit es geht. Wobei der Reiz des Lebens passiert natürlich auch, dass man dann immer wieder so ein bisschen am Arbeiten ist. Wenn du immer zu voll gegessen bist und nie das Gefühl erlebst, wie nett es ist, weil man mal Appetit, richtig Appetit hat, weil man Hunger hat, das ist auch blöd. Also, weißt, was ich meine? Es ist durchaus eine Bewegung notwendig dafür, dass du dich lebendig fühlst. Und
Absolut.
dieses
Aber jetzt ist die.
lebendig fühlen, das ist das, was ich interessant finde.
Jetzt ist aber die Frage, also wenn wir so eine Mittellinie haben und dann hin und her schwingen in unsere Ambition, in Balance zu kommen, dann mag es ja sein, dass wir über so einen lebensrelevanten Nullpunkt schwingen. Ne? Also es wird zu kalt oder ich werde zu hungrig. Es mag aber auch sein, dass der Pendel im Positiven passiert. Ja, dass die Dynamik auf der Seite von eigentlich bin ich nicht gefährdet in irgendeiner Dimension meines Lebens, aber ich habe trotzdem die Dynamik und pendel im Positiven. Also mein Referenzpunkt verschiebt sich ins Positive, aber ich pendel drumherum. Macht das Sinn?
Also ich würde sagen, was wichtig ist, ist bewusst wahrzunehmen, wann denn was Positives passiert. Und das ist ja dieser Trick, wo die positive Psychologie draufgekommen ist, dass wir tatsächlich als Menschen dazu neigen, eher das Negative wahrzunehmen und das uns besser zu behalten und dafür sensibler zu sein als das Positive. Und das ist tatsächlich eine Kultivierung erfordert. Eine Kultivierung der Wahrnehmung dessen, was eigentlich gerade gut ist. Nicht in der Zukunft mal gut sein wird, sondern gerade jetzt. Sodass ich tatsächlich auch in der Lage bin, mich daran zu freuen, dass mein Zimmer warm ist. Und dass ich abends in ein schönes Bett steigen kann mit einer kuscheligen Decke und mich hinlegen kann und weiß, da kommt keiner mit einem langen Messer in mein Zimmer gestürzt und will mich abstechen. Ne? Das mit dieser Ruhe und dass man dafür dankbar sein kann. Also ich glaube eher, dass es um die Kultivierung dieser Wahrnehmung geht, was eigentlich gut ist. Und auch des Bewusstseins dafür, dass ich nicht alleine dafür sorgen kann, dass es so ist, mich aber daran durchaus beteiligen kann, dass es gut ist.
Okay, das war jetzt
Also
viel.
da, ja, Entschuldigung, ja.
Nein, 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 das ist gut, das ist gut. Also, ich versuche es nochmal zu wiederholen. Du sagst, oder ich höre das so, dass dein wichtigster Anker ist Kultivierung dessen, der Wahrnehmung, als aktiven Ausgleich zu unserer Tendenz, uns eher auf die negativen Aspekte zu fokussieren, dass wir das aktiv ausgleichen und das kultivieren. Aber gleichzeitig ist es nicht nur eine individuell interne Kultivierung. Es passiert auch auf einer kollektiven Ebene in diversen Formen, unter anderem, dass wir es schaffen, Wege zu finden, dass wir uns sicher fühlen können, dass wir nicht nachts gelyncht werden oder sondern dass wir gesellschaftliche Mechanismen haben, zu denen wir auch beitragen, aber auch Nutznießer sind, die dazu führen, dass wir uns sicher fühlen können. Und ich interpretiere das so, dass du sagst, wir können uns sicher fühlen, wenn wir wissen, dass die anderen sich auch sicher fühlen.
Das gehört dazu, ja.
Okay, also das ist ein zentraler, also das zentrale Element des Traums für eine gute Welt, würde ich sagen. Was kommt noch hoch, wenn du darüber nachdenkst, wie diese Welt sein könnte? Was ist relevant da?
Naja, die gute Welt wäre eine gerechtere Welt. Also für mich, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass diese Ungleichheit im Sinne von die einen nagen am Hungertuch und die anderen wissen gar nicht mehr, wohin mit ihrem Geld, das wäre anders. Also da brauchen wir eine andere Lösung dafür. Das ist für meine Rotwelt unabdingbar. Ja.
Und jetzt sagen viele, dass diese Ungleichheit, also gerade wenn du sagst, die sich finanziell ausdrückt, ein Symptom ist einer Art, uns zu organisieren, in der Leute die Möglichkeit haben, sich finanziell gut zu stellen, indem sie zur Gesellschaft beitragen. Na, das ist ja die Story, die wir uns erzählen, damit wir glauben, dass wir uns da aus jeder Situation raus innovieren können durch Incentives finanzieller Art. Würdest du dem zustimmen oder würdest du sagen, da gibt es andere Wege?
Naja, klar gibt es andere Wege. Die ganze Care-Geschichte, also die Sache, dass du Kinder aufziehst oder dass du dich um kranke und hinfällig alte Menschen kümmerst, das ist ja da alles nicht abgebildet. Und das wird man auch niemals abbilden können über Geld. Das, was wichtig im Leben ist und was die Forschung ja auch ganz klar sagt, dass wir gute, vertrauensvolle Beziehungen zu anderen Menschen haben, das kannst du nicht bezahlen. Das ist natürlich eine Sache, die jetzt mit dieser Ungerechtigkeit nicht so richtig zu tun hat. Also diese Gerechtigkeitsempfinden, da kann man ja auch, da ist ja auch schon ganz viel untersucht worden, also wie weit das geht. Also Gerechtigkeit heißt ja nicht, dass alle das Gleiche haben. Na, das, da würden viele Leute auch sagen, das ist gar nicht nötig. So viel ich weiß, ist es so, dass zum Beispiel Arbeiter in einer Fabrik das Ganze in Ordnung finden, wenn ihre Chefs 10-mal so viel verdienen wie sie selber. Aber wenn sie halt 20.000-mal so viel verdienen wie sie selber, dann ist das halt ein Bereich gekommen, der da nicht mehr akzeptiert werden kann. Das ist so eher die Geschichte hier. Also da ist Gleichheit wäre jetzt für mich persönlich nicht unbedingt das Ziel, sondern tatsächlich Gerechtigkeit in einem Ausmaß, der für alle akzeptabel ist. Und die kann man eben durch Geld nicht herstellen.
Wenn ich mich mit Menschen unterhalte, letztendlich überall auf dem Planeten, in allen möglichen Altersgruppen, und frage, wie sähe eine wirklich gute Welt aus, dann ist es sehr überraschend, sehr, sehr, sehr kohärent, was ich höre. Es ist auch pluralistisch in den Ausprägungen. Die einen wollen es ein bisschen mehr technisch, die anderen wollen ein bisschen weniger Technologie, die anderen wollten ein bisschen mehr Polyamorie, die anderen wollen es mehr viktorianisch. Aber im Kern sind wir alle Menschen und uns in dem dann doch extrem ähnlich und wissen irgendwie in uns, dass wir, was wir brauchen und was wir uns gegenseitig geben können und sind also auch sehr bewusst, dass das, was wir wirklich, wirklich brauchen, eben nicht kaufbar ist, sondern dass das durch Reziprozität entsteht und auf keinem anderen Weg, ne? Durch gegenseitige Unterstützung und Liebe am Ende. Und ich höre das aus dem, was du sagst, auch raus,
Klar.
dass du dem beistimmen würdest. Und
Klar.
also ich weiß, dass zum Beispiel gibt es frische Erhebungen darüber, dass unglaubliche 86% der Weltbevölkerung sich wünschen, dass wir uns endlich mal anfangen, um Klimawandel zu kümmern. Ich gehe davon aus, dass es ähnliche Erhebungen oder Annahmen gibt darüber, wie kohärent wir eigentlich sind in unserer Wahrnehmung dessen, was es heißt, ein Mensch zu sein, aus der Sozialpsychologie. Weißt du da was von? Also gibt es da was?
Also, was es heißt, ein Mensch zu sein, hat, glaube ich, noch keiner festgelegt. Und ich bin ja gerade dabei, ein Buch über das Bild des Selbst oder das Bild des Ich in der westlichen Kultur zu schreiben. Und Da fällt mir natürlich sofort auf, dass die Vorstellung, es gäbe ein einheitliches Bild von dem, was es heißt, ein Mensch zu sein, global erstmal naiv ist. Also eigentlich typisch westlich, weil die Westler immer eher denken, so wie sie sehen, das sei für alle anderen auch treffend. Diese Vorstellung, also wenn man jetzt fragt, was brauchst du, um glücklich zu sein? Da wird man weltweit die Antwort bekommen, Harmonie. Also innere Harmonie, aber auch Harmonie mit meiner Mitwelt, also mit den Menschen und dem, was mich umgibt. Das ist so ein, das würde man jetzt auch nicht von jedem US-Amerikaner hören. Der hat dann wahrscheinlich eine Vorstellung, dass Glück für ihn bedeutet, yay! Aber das ist ja eben dann innerhalb von ein paar Minuten wieder weg. Oder wenn man Glück hat, ein paar Tagen, während diese innere Harmonie als Wert ja viel, viel tragfähiger ist. Was jetzt die Frage betrifft, was es bedeutet, ein Mensch zu sein, ja, da gibt es meines Wissens keine gemeinsames Verständnis.
Okay, macht total Sinn. Das ist aber auch mein Fehler. Ich habe das falsch ausgedrückt. Was ich meinte, war das Glücklichsein. Also
Entschuldigung.
was. Nee,
Glücklich sein.
ich. Ja. Also, dass wir uns da einiger sind, als wir das normalerweise glauben. Ne? Also dass wir auf einem, dass wir sagen, wir wollen in Harmonie in uns und um uns sein. Aber ein US-Amerikaner möchte das vielleicht anders haben als ein Zentralamerikaner, als ein Nigerianer, ne? Oder ein Chinese.
Genau, die haben eben mehr, die knüpfen eben mehr die Vorstellung von Glück an ein Gefühl, was eben sowas Aufregend, sowas Ekstatisches, sowas super Tolles ist, das verbinden die eher mit Glück. Ne? Und in anderen Kulturen ist das eben nicht so, dass das so im Vordergrund steht.
Okay, aber das heißt, das, was ich eben meinte mit kohärentem Pluralismus, im Sinne dessen, was ein glückliches Leben zumindest ausmacht oder einen glücklichen Zustand für einen Menschen ausmacht, würdest du sagen, dass das ist eine sinnvolle Dimension einer guten Welt? Also dass
Ja, auf jeden
jeder
Fall.
auf jeden Fall. Okay.
Und ich komme dann halt eher zu dem Begriff zufrieden leben. Ne? Deswegen habe ich auch meine kleine Webseite so genannt, weil für mich zufrieden leben eben als Begriff treffender ist als glücklich leben.
Okay. Und jetzt hast du ja schon das Buch erwähnt, an dem du gerade schreibst und auch die Webseite, aber du machst ja noch viel mehr. Und die Dinge, die du tust, verbinden all das, aus meiner Sicht zumindest, was wir bisher besprochen haben, nämlich dein Fundament in Sozialpsychologie und dein Streben, uns zu einem zufriedenen Leben zu helfen. Wie muss man sich das vorstellen, was du tust? Also du tust ja viele Dinge, lass uns die mal so ein bisschen auseinandernehmen und rausfinden, was du genau tust und wie das eine Rolle spielt im Großen und Ganzen.
Ja, also wenn man es jetzt psychologischerseits sieht, ist tatsächlich so, dass im Moment die meiste Arbeit in das Buch reingeht, weil das halt eine sehr, sehr umfassende Sache ist. Und was ich mir halt davon verspreche, ist Folgendes. Ich denke, oder ich glaube an systemische Zusammenhänge. Also ich denke, dass man über systemischen Ansatz Realität gut erklären kann und prognostizieren kann. Und in Systemen ist es ja immer so, dass wenn man an einem Subsystem was verändert, dass sich dann auch das gesamte System verändert. Und ich denke, wir haben aus dieser Perspektive heraus das Individuum oder unser Verständnis von dem, was ein einzelner Mensch eben sei, zu wenig im Blick in der westlichen Kultur, in dem wir eben viele Dinge als gegeben behalten, die eigentlich eine kulturelle Prägung sind und die uns zwischenzeitlich auch schaden. Und da eben genauer hinzugucken und zu sagen, was ist das, wo kommt das her, was kann man dazu sagen, was kann man daran ändern, darum geht es mir in dem Buch, um eben auch ein Gegengewicht zu liefern zu den vielen, vielen Büchern, die es im Kontext, wie werde ich glücklicher, wie sorge ich besser für mich, da so ein Gewicht mal hinzumachen und zu sagen, ja,
Alles.
vielleicht wäre es auch ganz gut, ein anderes Verständnis von dem zu haben, was du bist. Und das würde viel verändern. So, das ist die Sache mit dem Buch. Soweit klar?
Soweit
Oder
klar, ja,
verständlich? Oder?
absolut. Ja, ich glaube schon. Also für mich schon. Vielleicht geh mal aber doch noch mal. Also du versuchst uns dabei zu helfen, die Annahme darüber, was wir sind, auf einer individuellen Ebene ein bisschen zu durchleuchten und uns flexibler zu machen in dem, wie wir uns als Ich sehen und definieren. Ist das
Ja,
grob, ja?
genau. Das kann
Und
man ganz
jetzt.
grob sagen. Also stell dir vor, wir haben einen Menschen aus dem Mittelalter, der sich so sieht als eine Person, die von Gott geschaffen ist, deren Aufgabe es ist, hier in diesem Leben sich in die Ordnung einzufügen, in die die Person gestellt worden ist und dabei eben den Regeln zu folgen, die vorgegeben sind. Das wäre das Verständnis jetzt mal in zwei Sätzen von dem, wie sich jemand im Mittelalter gesehen hat. Und wir haben natürlich auch Selbstbilder, die genauso kulturell geprägt sind. Und dafür ist halt das Typische, dass man sie nicht wahrnimmt, weil sie eben kulturell geprägt sind. Mein Lieblingssatz dazu ist: Was ist Wasser? Fragte der Fisch.
Ja. Ich kenne das als zwei junge Fische unterhalten sich, kommt ein alter Fisch vorbei und sagt, na Jungs, wie ist das Wasser? Schwimmt weiter und dann fragt der eine den anderen, Wasser? Welches Wasser? Wovon redet der?
Genau.
Genau, also du hilfst uns dabei, ein bisschen besser zu verstehen, was das Wasser ist, in dem wir uns bewegen. Und jetzt sind wir nicht alleine da drin, sondern wir tun uns oft in Gruppen zusammen. Das sind dann Gruppen von Menschen, die ein gemeinsames Ziel verfolgen, also irgendeine Art von Organisation, eine Firma oder eine Partei oder ein Verein oder was auch immer. Und da drin hast du ja eben auch schon angedeutet, dass du dich damit beschäftigst im Sinne von Gehaltsungleichheit und wann ist das okay und wann ist es nicht okay. Wie siehst du das auf einer Ebene von Gruppen? Also wenn das Individuum anfängt, sich so ein bisschen flexibler zu sehen und mehr das Wasser zu fühlen, in dem es schwimmt, was passiert dann mit der Gruppe?
Also in Gruppen ist es ja so, dass du gerade in so einer wettbewerbsorientierten Gesellschaft wie unserer oft so die Situation hast, dass die Leute schauen oder denken, sie müssen mal schauen, wo sie bleiben. Und sie müssen sich ihren Platz da erobern und dafür sorgen, dass sie den auch behalten. Und in dem Moment, wo sie mehr erkennen, und das ist ja das, worauf ich dann auch hinaus will, dass es eigentlich Verbundenheit zum eigenen Selbst maßgeblich dazugehört, faktisch schon, nicht aus kultureller Sicht, sondern auf wissenschaftlicher Grundlage, dass sie dann eben auch das Zusammensein mit anderen anders wahrnehmen können. Und wenn man das verstehen würde, oder wenn man das versteht, dann bedeutet es halt auch eine andere Sichtweise auf das Gleichgewicht, was die verschiedenen Bedürfnisse innerhalb einer Gruppe einnehmen muss, damit sich die Gruppe als Gruppe wohlfühlt. Und da die Gruppe ja nicht isoliert ist, geht das Ding ja dann auch noch auf die nächste Ebene, also mit Nachbargruppen und mit Gruppen von Gruppen. Und damit sind wir bei Eleanor Ostrom, die ja genau darüber geforscht hat. Also diese Dinge würden sich dann verändern, dass man mehr eben darauf schaut, dass die Systeme, in denen man sich bewegt, im Gleichgewicht sind und ins Gleichgewicht kommen. Das würde sich verändern, denke ich.
Und jetzt ist es ja, ich überspitze das jetzt mal und vielleicht ist es auch kompletter Unsinn, was ich sage, aber wenn wir jetzt Ostrom mal bemühen und sagen, okay, wir haben da Allmende, um die wir uns gemeinsam kümmern und die uns auch gemeinsam nährt. Ja, das ist so ein Bezugspunkt für uns alle. Dann ist das Rohmaterial, mit dem wir da umgehen, Entscheidungen. Ja, also wie treffen wir gemeinsam Entscheidungen zu dieser Allmende? Ist das etwas, was von oben kommt, von unten kommt, von links, rechts? Wo ist es was, was gemeinsam kommt, was individuell kommt, was manchmal so ist? Wie denkst du über diese Rohmasse-Entscheidungen in Bezug auf die Allmende nach?
Also das ist jetzt genau das Thema, was ich bei den Psychologists for Future habe. Da geht es darum, einzuführen ein Prozess, der eben ermöglicht, auf kollektiver Ebene Entscheidungen zu treffen, so dass alle, die das interessiert und für die das eine Relevanz hat, sich da einbringen können. Und ich glaube, dass wir, ja, das ist egal. Ich glaube, dass wir solche Kulturtechniken einfach neu erlernen müssen und in der Gesellschaft die verbreitet werden müssen, damit wirklich viele und auch große Organisationen damit so arbeiten können. Und ich glaube, dass das wirklich viel weiterbringen würde. Und natürlich kann man auch eine Allmende über solche Prozesse gemeinsam gut verwalten, Entscheidungen eben treffen. Das ist der wesentliche Punkt.
Kannst du die Prozesse, die da eine Rolle spielen, nochmal beschreiben oder tiefer beschreiben, sodass wir ein Gefühl dafür kriegen, wie das funktioniert? Im Gegensatz vielleicht zu einer etwas konventionelleren Art von Organisation.
Also erstmal ist es bei Entscheidungen ja so, du musst ja immer gucken, müssen eigentlich andere involviert werden oder nicht. Also was man so im Arbeitsleben nennt man das oft Alltagsgeschäft. Also das, was ich so in meinem Bereich sowieso entscheiden kann, das muss ich trennen von Entscheidungen, die eben andere mit betreffen. Und in dem Moment, wo das, was ich tue, andere mit betrifft, müssen die halt mit ins Boot. Und jetzt kann man, wenn man eine größere Gruppe ist, also bei den Psychologists sind wir 500 Leute, da kann man sich nicht mehr so ohne weiteres zusammensetzen und das mal alles besprechen, sondern da muss man irgendwelche anderen Wege finden. Da muss man im ersten Schritt mal schauen bei der Entscheidung, worum geht's da eigentlich? Also was ist so der Hintergrund von der Entscheidung? Bei den Psychologists ist es jetzt so, da überlegen wir jetzt gerade, was könnte denn richtige Strategie sein für die nächsten Jahre? Und
Das hört sich
dann muss man
für
sich,
mich. Ja, mach weiter bitte.
Okay, und dann, wenn man weiß, worum es eigentlich geht und alle haben verstanden, worum es eigentlich geht bei dieser Entscheidung, dann wird so ein moderierter Prozess aufgesetzt, indem man einerseits Moderatoren hat, die eben nur für den Prozess zuständig sind und nicht inhaltlich, und dann eben die anderen, die von dieser Entscheidung betroffen sind in ihrem Leben, in ihrem Zusammenhang, und die auch sagen, ich nehme mir jetzt die Zeit und habe die Energie, um mich da einzubringen und möchte da mitmachen. Für die wird dann eben ein Prozess gestaltet, der die dabei unterstützt, inhaltliche Entscheidungen vorzubereiten. Bis hin zu dem Punkt, wo sie sagen, so, jetzt habe ich Alternative A, B oder C. Und dann wird halt besprochen, nach welchem System soll die Entscheidung jetzt getroffen werden? Soll man entscheiden danach, was alle am besten finden? Soll man entscheiden danach, wogegen es keine schwerwiegenden Einwände gibt? Was ist der richtige Mechanismus? Und danach wird dann eben entschieden. Und der Witz daran ist halt, dass dann, wenn die Entscheidung gefallen ist, dass diese Entscheidung dann gilt, auch für diejenigen, die nicht mitgemacht haben. Die haben hinterher, wenn sie damit gar nicht leben können, die Möglichkeit, nochmal zu fragen, ob man nochmal einen neuen Prozess machen muss. Aber sie sind ansonsten an die Entscheidung gebunden. Das ist, denke ich, der wichtige Punkt an der Sache. Und entsprechend, um wieder bei Ostrom zu kommen, kann man dann auch sagen, hey, du hast die Entscheidung nicht berücksichtigt. Wir haben festgelegt, wir machen das so und so. Ne? Ja.
Das hört sich metabolisch intensiv an. Ne? Also das ist ja mehr oder weniger ein Konsensprozess, und den kann ich jetzt nicht über jede Entscheidung legen. Also
Muss
irgendjemand muss
ich ja auch
irgendwann mal
nicht,
die.
nur wenn mehr beteiligt sind. Genau.
Genau, also irgendjemand muss irgendwann mal die Ernte einholen. Ne? Irgendjemand muss die Sachen pflücken gehen oder so. Ne? Also um das jetzt mal in das praktisch, ein praktisches Bild zu bringen. Und wie schaffst du da die Balance zwischen den metabolisch intensiven Entscheidungen und den, sagen wir mal, taktisch Umsetzungs-Implementationsentscheidungen? Wie denkst du über diese beiden Pole nach?
Ja, das ist für mich kein Pol. Also tatsächlich ist es so, entweder ich bin in einem Bereich, den ich selber entscheiden kann, weil das eben mein Arbeitsbereich ist. Beispielsweise jemand ist für Öffentlichkeitsarbeit zuständig, dann darf der eben entscheiden, ob er lieber Flyer machen möchte oder lieber keine, oder ne, ob er denkt, dass TikTok ein gutes Medium ist oder eben nicht. Das müssen dann die Leute auch wirklich entscheiden dürfen. Das heißt, sie müssen auch eine Spielwiese haben, wo sie ihre Entscheidung treffen können. Aber alles, was andere Leute betrifft, in ihrem Arbeitszusammenhang, Bei all dem müssen diese Leute eben auch involviert werden. Und natürlich bist du dann erstmal im ersten Aufgalopp länger unterwegs, als wenn du jemanden hast, der einen Hut aufhat und sagt, so, ich entscheide mal jetzt hier. Aber
Aber
auf der anderen Seite hast du dann im Nachgang nicht mehr die Zeit, weil die Leute, die es betrifft, haben alle schon gesagt, das ist okay, so wollen wir das. Und dann hast du hinterher nicht mehr die Überzeugungsarbeit, dass es dann auch umgesetzt wird, sondern es wird dann eben umgesetzt. Und tatsächlich ist das ja auch schon in einigen Unternehmen erprobt. Also das ist jetzt kein reines Theoriegebäude, sondern da gibt es schon eine Praxis dahinter.
Die würde mich sehr interessieren, und zwar vielleicht kannst du ja mit einem konkreten Beispiel meine folgende Frage klären. Und zwar das Beispiel mit dem Marketing aufgreifend und mache ich Flyer oder mache ich TikTok, könnte oder ist letzten Endes eine Entscheidung, die die Stakeholder sehr, sehr wohl interessieren kann. Weil ich beispielsweise vielleicht TikTok moralisch verwerflich finde oder weil ich sage, es muss unbedingt TikTok sein, weil wir da den höchsten Reach bekommen. Und das ist für mich relevant als Stakeholder der Gruppe über die Frage hinaus, ob ich mich beim Marketing beteilige. Ne? Weil beim einen habe ich mehr Reach und beim Flyer kosten mehr Geld und so weiter. Wie findet man einen gesunden Schnitt, um zu sagen, okay, das sind Entscheidungen, deren Radius weit genug in die Allgemeinheit oder in die Stakeholder reicht, so dass wir das über den metabolisch intensiven, konsensgetriebenen Prozess organisieren? Und wo ist es klein genug, dass wir das eher meritokratisch in kleinen Gruppen organisieren können? Also wo finde ich die Schnittkante?
Also, ich würde jetzt zum einen so sagen, ich habe jetzt gedacht, eben tatsächlich erstmal innerhalb einer Organisation. Und natürlich hat jede Organisation eine Mitwelt. Ja, jede Organisation ist von anderen Gruppen umgeben. Aber du kannst natürlich nicht alles mit allen abstimmen. Ich nehme da jetzt mal ein Beispiel von der Silke Schemer, die dazu auch ein Buch geschrieben hat. Wenn du die Frage überlegst, was für eine Sorte Handtuchtrockner du ins Bad von deiner Organisation machst, ist es jetzt nicht notwendig, dass jeder, der sich mal die Hände abtrocknen will, dazu gefragt wird. Das wäre dann zu viel. Aber diejenigen, die zum Beispiel den dann, wenn es jetzt Papier ist, bestücken müssen, die mit einer Wäscherei gegebenenfalls Kontakt oder so weiter, also die, deren Arbeitszusammenhang davon beeinflusst ist, die müssen gefragt werden. Um jetzt nochmal auf das Beispiel mit der Öffentlichkeitsarbeit zuzukommen. Ob jetzt die Öffentlichkeitsarbeit sagt, so, wir wissen schon, wie die Leute denken, ob die Öffentlichkeitsarbeit sagt, wir machen eine Befragung unserer Zielgruppe, ob die Öffentlichkeitsarbeit sagt, wir beauftragen ein Marketinginstitut mit irgendwas, das ist dann die Entscheidung der Öffentlichkeitsarbeit. Das meine ich.
Genau. Das
Der Prozess,
intuitiv erschließt sich mir das, aber die Frage, mir ist nicht klar, wie ich die Entscheidung so oder den Weg zu der Entscheidung so beschreiben kann, dass ich den auch wiederverwenden kann. Also ich könnte ja sagen, dass mich das sehr wohl betrifft, womit ich meine Hände abtrockne, oder ob ich überhaupt etwas anderes habe, außer Schütteln und meiner Hose. Weil ich sage, wozu muss ich hier Papierabfall produzieren oder Tücher haben, die gewaschen werden müssen, was auch Kosten externalisiert? Warum, ne? Also ich habe noch Schwierigkeiten rauszufinden oder zu verstehen,
Wo die
wie,
Grenze ist.
wo ist die Grenze? Genau.
Also, da bin ich jetzt wieder bei Ostrom und sage, das Wichtige ist, dass eine Gruppe weiß, wer dazugehört und wer nicht. Das ist nämlich Regel Nummer eins von diesen acht Prinzipien, die sie da hatte, ne? Und deswegen ist das wichtig, das zu wissen, wer gehört jetzt genau mit dazu. Und trotzdem ist es natürlich auch wichtig zu sehen, mit wem sind wir vernetzt als Gruppe und wie können die eventuell von Entscheidungen betroffen sein. Und da müssen wir dann vielleicht eine andere Art von Organisation mit denen bilden, wie auch immer. Ja, aber da ist der Unterschied. Wenn du es ganz aufmachst, überhaupt keine Systemgrenzen definierst, dann geht's nicht.
Okay, also du brauchst Systemgrenzen, um Entscheidungen zu treffen und dann innerhalb, du kannst Systeme auch kaskadieren. Ne? Also du hast Subsysteme oder du hast Metasysteme, wenn du so möchtest, von schwächer betroffenen Stakeholdern und stärker betroffenen Stakeholdern. Und wir vertrauen auf das Menschsein zwischen uns und in uns, dass wir diese Grenzen sinnvoll treffen können für den Kontext, in dem wir uns befinden. Und man
Ja,
sieht
und
das
wenn
ja
nicht,
auch.
dann lernen wir draus.
Klar, man sieht das ja auch in Italien, in Spanien, in Zentral- und Lateinamerika, Kooperativen, ne? Also Genossenschaften sind eine starke Form von Selbstorganisation in diesen Gegenden der Welt, die durchaus auch in der kompetitiven Landschaft, in der sie sich befinden, in einem hochkompetitiven Markt, erfolgreich agieren können nach komplett anderen Prinzipien, die sehr, sehr viel ähnlicher sind dem, was du beschreibst, als konventionellen Denkweisen darüber, was man tun muss, um eine erfolgreiche Organisation zu haben.
Ja, das ist so. Ja, und in Deutschland gibt es ja auch Genossenschaften. Also,
Ja.
ne?
Nur, ja. Und für diejenigen, die vielleicht Neues so über Genossenschaften nachzudenken. Hier, wo ich gerade bin, gibt es eine Genossenschaft, die sich, also normalerweise denken wir ja da über so Kleinbetriebe nach vielleicht oder so, und das ist weit gefehlt, ne? Also hier gibt es zum Beispiel eine Genossenschaft, die repariert und wartet Flugzeuge, ne? Und das ist eine hochtechnische, hochverantwortungsvolle Aufgabe, die man nicht unbedingt in einem besser durch ein kompetitives Unternehmen in einem kompetitiven Markt lösen kann, sondern vielleicht sogar besser in einer Kooperative. Ne? Nur mal so als Beispiel. Okay, jetzt ist es ja leider so, dass wir jetzt nur eine Route haben. Ne? Also ich hab das Gefühl, wir könnten ein paar mehr Routes vertragen in dieser Welt, die sich um die diversen Dinge kümmert, die wir noch zu verstehen haben. Und wenn du die Möglichkeit hättest, die Arbeit, die du gerne tun möchtest, auf mehrere von dir zu verteilen, weil du dich klonen könntest. Was würden die anderen Roots denn so tun?
Ja, Also eins weiß ich ganz sicher, es gibt bei uns, also ich lebe in Frankfurt und da gibt es auch eine Gruppe, eine Bürgerinitiative, die sich eben für eine nachhaltige Stadt engagiert, in allen Bezügen, die es da so gibt. Und sowas Konkretes, Lokales würde ich gerne machen, wenn ich ja, als andere Ruth oder einfach mit unglaublich viel mehr Power, als ich tatsächlich habe. Das würde ich sehr gerne tun. Ich glaube, ich würde auch gerne mehr mit Kindern arbeiten. Da fehlt mir im Moment sowohl die Zeit als auch die Energie, als auch die innere, also auch die Ideen, weil mein Kopf ist gerade so von anderen Sachen besetzt. Da bin ich nicht besonders fantasievoll an der Stelle auch. Und das kriege ich mit. Und das würde ich, wenn ich jetzt noch ein Parallelleben hätte, da sicher auch gerne, gerne unterbringen. Naja, und das Thema interkulturelle Zusammenarbeit, das liegt mir halt auch sehr am Herzen. Also ich glaube, auch da würde ich gerne aktiver sein. Das ist auch was, wo ich früher mal einen Fokus drauf hatte, aber das ist auch schon sehr, sehr lange her. Nur zivilgesellschaftlich, wenn ich immer gucke, wer so bei Demos von Fridays for Future dabei ist oder ähnliches, und ich gucke mich um, wer hier so in meinem Viertel wohnt, also ich wohne in Frankfurt-Gallus, dann sehe ich, das sind andere Leute, das bildet sich überhaupt nicht eins zu eins aufeinander ab, und da ist ein ganz großer Gesprächsbedarf. Ja. Das würde ich auch gerne vertiefen, wenn ich, ja.
Also wenn ich dich richtig höre, dann würden die anderen Roots sich in verschiedenen kulturellen, demografischen Kontexten zu Hause machen, einnisten und dann dabei helfen, die Brücken zu schlagen dazwischen. Hör ich
Ja.
das richtig?
Solche Brücken, ja. Ja. Ja, ich glaube ganz was anderes. Astronautin möchte ich keine werden. Also das wäre jetzt nicht meins. Also da hätte ich jetzt nicht. Ich kann mir, ja, wenn ich so fantasiere, was so unbedingt sein müsste. Gut, in Richtung Kunst kann ich mir auch noch was vorstellen, aber. Das ist tatsächlich weit weg. Und wenn ich jetzt so mein Herz frage, lieber nicht noch was, was so introvertiert ist. Mein Buch gerade ist schon zurückgezogen genug. Also, ja.
Wann wird das denn fertig? Wann können wir das lesen?
Nur. Erstmal brauche ich einen Verlag. Also ich habe mir zum Ziel gesetzt, dass ich es bis Ende des Jahres fertig habe. Und wann man es dann lesen kann, hängt dann davon ab, ob ich jemanden finde, der es veröffentlicht. Ich wollte das nicht gerne selber machen, weil ich mich nicht mit Marketing beschäftigen will. Und ich weiß, dass man das braucht. Und wenn das ein bisschen was von dem erreichen soll, was ich erreichen will, dann reicht es ja nicht, das geschrieben zu haben und zu sagen, da, ich habe übrigens auch ein Buch geschrieben, sondern dann müssen Menschen darüber sprechen. Und das ist das, wofür ich dann den Verlag brauche.
Dann hoffen wir mal, dass
Ja,
hier jemand zuhört,
also
der
ich
dabei
würde mal
helfen kann.
sagen, Ende nächsten Jahres, Anfang. Nächsten, Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres, ja. Ja,
Wunderbar. Dann kommst du
soweit.
hier wieder her und wir unterhalten uns über das Buch, wenn das fertig ist.
Da
Da freue
können
ich
wir
mich drauf.
machen.
Vielen,
Okay.
vielen Dank, Ruth,
Wunderbar.
für deine Zeit heute und auch für deinen Einsatz für uns alle. Ich finde es sehr, sehr großartig und wichtig, dass wir lernen, mehr bei uns selber und wie wir zusammen sinnvoller Dinge tun können. Vielen, vielen Dank.
Ich danke dir. Es war ein tolles Gespräch und ich finde es auch sehr, sehr spannend, was du tust, das von vielen Leuten einzufangen. Also es finde ich auch ein ganz, ganz schönes, ganz, ganz schönes Projekt. Dankeschön
Danke.
dafür. Oh, Weltaufgang. Oh,